Guten Morgen, auch meinerseits. Es war mir eine Freude, heute von Steyr-Mry hierher zu fahren. Ich habe das früher ein paar Mal gemacht, also eine bekannte Strecke. Ich bin dann hier auf dem Parkplatz gelandet. Dann hatte ich Zeit gehabt. Dann habe ich mal gedacht, jetzt soll ich mal so ringsherum laufen. Steht das alte Predigershaus noch? Mal, es steht noch, es ist einfach ein bisschen angebaut worden. Ganz schön. Ja. Ich habe nachher gerechnet, etwa 12 Jahre seit ihr in diesem Haus drin, in diesem Zentrum. Wir haben da, ja, da vieles ein bisschen miterlebt aus Ferne und ein bisschen begleitet. Ich bin seit einem Jahr pensioniert. Meine Frau ist daheim geblieben, sie hat gerade ein bisschen Bauchweh bekommen. Also, in der Nacht hat sie da starke Schmerzen bekommen. Also, verheiratet bin ich. Ich habe 4 Kinder. Und 6 Grosskinder, von der Hälfte der Kinder, die haben schon eben Grosskinder, also das ist noch ausbaufähig scheinbar. Und ich wohne wieder in Steyr-Mry. Wir tun es dort geniessen, wir sind in einer schönen Lage, wir haben etwa noch ein bisschen Sicht auf den Rhein. Und Rhein, Wasser, das ist etwas, was mich fasziniert, was mich auch beruhigt. Ich bin gerne auf dem Wasser, im Wasser und wenn es so warme Tage sind, haben wir es geniessen. Auch gerade die letzte Woche war die Tochter mit ihrer Familie bei uns gesehen und da haben wir so richtig das Wasser genossen und miteinander Gemeinschaft. Gut, also viel ein bisschen zu mir. Ich habe kürzlich in der stillen Zeit bin ich auf Psalm 74 gestossen. Hat mich angesprochen und ich dachte, das ist etwas, ja, wo ich mal gerne eine Predigt daraus machen möchte. Gut, da vorne habe ich noch kein Bild. Bleibt es so? Sonst zögle ich schnell. Dann kann ich da ein bisschen schnell... Geht es so für euch? Dann sehe ich etwas, was an der Wand vorne ist. Der Psalm 74, da geht es um Not. Ein Nachkommen Asafs von dieser berühmten Sängerfamilie hat den Klagepsalm in grösster Not geschrieben. Asaf gibt Einblick in sein verletztes Herz. Wenn wir den Psalm lesen, sehen wir eine grauenvolle Zeit, eine Notzeit, eine Leidenszeit vom Volk Gottes und das ist ein Teil von dem Volk Gottes. Eine grosse Ratlosigkeit, eine Verzweiflung und gipfelt in dem Satz im ersten Vers: Gott, warum verstößest du uns für immer? Und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Wahrscheinlich hat der Schreiber so im Zeitalter von 586 vor Christus gelebt, wo der Nebukadnezar Jerusalem erobert hat, die Stadt zerstört, den Tempel zerstört. In dieser Zeit hat er gelebt. Die Eliten, die Kernelite von die Bevölkerung ist umgebracht worden und die Reste, die grosse Mehrheit, sind deportiert worden nach Babylonien. Mein erster Punkt: Trotz der Not leben. Trotz der Not leben. Ein kunstvoll gestaltetes Lied von Asaf. Warum, o Gott, hast du uns für immer verstoßen? Warum trifft uns dein glühender Zorn? Wir sind doch deine Herde und du bist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Denk an deine Gemeinde, die du vor langer Zeit als Eigentum erworben hast, die du erlöst und in einem Volk gemacht hast, das dir allein gehört. Denk an den Berg Zion, auf dem du Wohnung nahmst. mach dich schnellen Schrittes auf zu den Trümmern, die schon seit ewigen Zeiten dort liegen. Alles im Heiligtum haben unsere Feinde verwüstet. Laut brüllen die Feinde dort, wo du deinem Volk begegnet bist. Überall haben sie ihre Feldzeichen errichtet. Was ist mit den Feldzeichen gemeint, die der Feind errichtet hat? Ja, im Tempel ist ein Götzenbild gesehen vom babylonischen Gott, der ja eben stärker ist als der Gott Israel. Sie haben ja gesiegt. Sie haben einen Altar aufgebaut. Dort haben sie ihren babylonischen Götter im Tempel dort, haben sie geopfert. Und ja, wenn so eine Armee etwas erobert hat, oder, hat man die Fahnen vom Land hat man dort aufgestellt. Das sind so Siegeszeichen gesehen, wo die Macht der Babylonier demonstriert haben. Und die Ohnmacht von Israel und auch für ihren Gott deutlich geworden ist. Dann geht es weiter im Vers 5. Wie man mit der Axt zum Schlag ausholt gegen das dichtige Äst im Wald, so zerschlugen sie das Gebälk und seine Schnitzereien mit Beilen und mit Brechstangen. Dein gesamtes Heiligtum haben sie in Brand gesteckt. Entweiht und dem Erdboden gleichgemacht haben sie deine Wohnung, in der man deinen Namen anrief. Ihr Plan stand fest. Wir wollen sie allesamt niederzwingen, so sagten sie. Sie verbrannten alle Städte im Land, wo man sich zum Gottesdienst versammelt. Also so Gebetshäuser, alles kaputt gemacht wurde. Wir haben kein Zeichen mehr dafür, dass du noch einmal eingreifen wirst. Auch kein Prophet ist mehr da. Und niemand unter uns weiß, wie lange dies noch so weitergehen soll. Wie lange, oh Gott, dürfen unsere Bedränger noch lästern? Wie lange dürfen die Feinde deinen Namen für immer verhöhnen? Warum greifst du nicht ein mit deiner starken Hand? Zieh sie doch aus deinem Gewand, aus dem Hosensack, zieh doch deine Hand raus und betreibe ihnen ein Ende. Schreckensbilder. Ja, versucht einmal, das für uns zu übertragen. Was tun so schreckliche Bilder auf uns eintun, wenn wir an die Medien denken, an das Fernsehen zum Beispiel oder Zeitungen? Schreckliche Bilder von Krieg, Krieg, die nie ein Ende haben, Kriegsverbrechen, Deportationen, Flüchtlingsströme, weltweit die Christenverfolgung. Ich denke da an den Index von Open Doors. Die haben dort 50 Länder verfasst, die Christenverfolgung sind. Heute ganz aktuell. Wir haben es ja gut. Aber in anderen Ländern ist es total anders. Zum Beispiel im Mai in Ägypten, in Qom al-Farak, eine Ortschaft in der Nähe von Alexandria. Da hat die ägyptische Behörde eine koptische Kirche. Die ist neu gebaut worden, das ist eine riesige Gemeinde von 3000 Gottesdienstbesuchern. Die neue Kirche, die sie gebaut haben, ist abgerissen worden. Man sagt, da nicht alles eingehalten worden bei den Bauvorschriften. Man hat Mitglieder von der Kirche verhaftet und so Randale haben nachher auch noch den Priester bewusstlos geschlagen, also halb tot geschlagen. Ein Beispiel. Oder dann denke ich an eine andere Situation. Der Niedergang, Kraftlosigkeit von der christlichen Kirche in Europa. Ich habe gesagt, in Europa. Weltweit ist die Kirche nicht am Boden. In Europa sieht es ein bisschen düster aus. Aber weltweit lebt die Kirche Gottes. Oder werden wir ein bisschen persönlich? In deinem Umfeld, erkranken. Selber krank oder Leute, die einem lieb sind, sind krank. Familienschwierigkeiten. Schwierigkeiten im Job, Druck, Mobbing, Angst vor Arbeitslosigkeit. Oder eben Schicksalsschläge, ganz unterschiedlich. Der Tod von einem lieben Mensch. Ich denke an ein Gespräch, das ich kürzlich hatte im Quartier mit einem Nachbarn. Er war früher aktiv in Kirchengänger und ist unerwartet seine liebe Frau gestorben. Gott, wieso lässt du das zu? Das war sein Thema. Und Kirchenleute, Gottes Bodenpersonal hat sich scheinbar nicht so einfühlsam verhalten. Von den Kirchen wollte er auch nichts mehr wissen. An so einen Gott, an so einen Kirchen, mit dem wollte ich nichts mehr zu tun haben. Oder es ist heute schon angeschnitten worden, auch wenn wir im Gottesdienst sind, ist das ein Thema, Coronavirus. Die Krankheit, der Virus, hat die ganze Welt im Würgegriff, scheint es. Ich habe heute Morgen noch schnell nachgeschaut. Unterdessen sind bis heute etwa 644'000 Menschen an diesem Virus gestorben, weltweit. Wirtschaftskrise, auch nach der schrittweisen Aufhebung von der vom Lockdown, ist nicht alles gut, sondern bereits müssen wieder neue Schutzmaßnahmen angeordnet werden, weil, wie wir schon heute gehört haben, die Fallzahlen wieder am Steigen sind. Die Pandemie ist erst unter Kontrolle, wenn man ein gutes und ausreichendes Impfstoff hat. Dann kann man die Pandemie in den Griff bekommen mit der Zeit. Aber jetzt müssen wir mit dieser Pandemie leben. Und das tut uns verunsichern. Der Mensch, der meint, er hat alles im Griff, der moderne Mensch, ja, alles im Griff, das Leben im Griff. Ich muss jetzt selber zugeben, wir haben das nicht im Griff. Unsicherheit. Angst vor der zweiten Welle, wo wir vielleicht schon am Anfang jetzt drinnen stehen. Und oft haben gerade so ältere Menschen, auch Menschen aus der Risikogruppe, besonders Angst. Eine schwierige Zeit. Eine Zeit, die wir nicht einfach abschütteln können. Sie ist da und wir müssen lernen mit dem Leben. Auch mit den Unsicherheiten. Wer muss so in einer schrecklichen Zeit leben? Warum, o Gott, hast du uns für immer verstoßen? Warum trifft uns dein glühender Zorn? Wir sind doch deine Herde und du bist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Denk an deine Gemeinde, die du vor langer Zeit als Eigentum erworben hast, die du erlöst und zu deinem Volk gemacht hast, das dir allein gehört. Denk an den Berg Zion, auf dem du Wohnung nahmst. Wer muss es schrecklich erleben? Gottes Volk, der Asaf, müssen durch all das Schwere durchgehen. Und im Vers 3, mach dich schnellen Schrittes auf zu den Trümmern, die schon seit ewigen Zeiten dort liegen. Alles im Heiligtum haben unsere Feinde zerstört. Da ist etwas Typisches. Der Asaf, er hat das Gefühl, die Notzeit ist schon eine Ewigkeit. Hat kein Sinn, immer. Und das ist ein Problem. Oder einfach, das ist eine Tatsache. Wenn ich in Not drin bin, dann kommt es einem endlos vor. Wenn ich in einer grossen Not drin bin, dann tut es so drehen wie eine Spirale. Ich sehe nur noch die Not und es tut mich fesseln, es tut mich einengen. Es ist mühsam. Und der Psalmist sagt, schon eine Ewigkeit ist das Elend da. Zum Glück gibt es nicht nur so Notzeit, aber wenn man drinnen ist, dann fühlt man sich so elend. Und das gilt nicht nur für den Asaf, sondern auch wir heute, wir Christen, wir können auch in Notzeiten hineingeführt werden. Leider bleibt uns so Sachen nicht erspart im Leben. Man will ja dem ausweichen. Ich denke da an Begebenheiten, auch in der Bibel. Ich denke zum Beispiel, das Volk Israel war 400 Jahre in Ägypten und dann eine schwere Zeit. 400 Jahre Sklaven in Ägypten. Und nach 400 Jahren tut endlich Gott stöhnen und Gebet erhören und schickt den Mose. Oder Israel musste 70 Jahre lang als billige, rechtslose Zwangsarbeiter in Babylon arbeiten. Ich könnte vieles noch aufzählen. Für mich in meinem Leben kennen so Situationen auch. Und in diesen Zeiten ist für mich vor allem zum Beispiel so eine Versenhilfe gesehen, 1. Korinther 10, 13. Da sagt, schreibt der Paulus, die Prüfungen oder die Nöte, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn euer Glauben auf die Probe gestellt wird, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Wenn mir das Wasser so bis oben steht, ja, in so Situationen, bin ich oft an den Vers denken und dann sage ich, Gott, mir scheint es viel zu sein. Aber ich klammere jetzt an das Wort, an deine Verheißung, an deine Zusage, du lässt nichts zu, was für mich zu schwer ist. Ich mag das schon packen, du mutest mir das zu und vor allem du bist in dieser Situation bei mir. Das ist mir eine Hilfe. Ich kann mir das klammern, mitten in Schwierigkeiten. Der Vers 9 tut die Notlage von Israel in drei Bereichen zusammenfassen. Wir haben kein Zeichen mehr dafür, dass du noch immer einmal eingreifen wirst. Auch kein Prophet ist mehr da und niemand unter uns weiß, wie lange dies noch so weitergehen soll. Das Zeichen, die Wunder, die machtvollen Eingriffe Gottes in die Geschichte von Israel, gibt es nicht mehr. Sie müssen in diesem Elend leben. Gott hat offenbar aufgehört, einzugreifen. Die prophetische Stimme hat geschwiegen in dieser Zeit. Es hat immer so Zeiten gegeben, auch in der Bibel, wo Gott nicht mehr so stark geredet hat durch Propheten. Ich denke, vom letzten Propheten im Alten Testament, von Malachi bis zur Zeit Jesu, sind 400 Jahre verstrichen und es hat in dieser Zeit kein Prophet mehr gegeben. Es gibt Zeiten, wo Gott nicht so intensiv durch Propheten redet. Heute Morgen habe ich gerade im Radio gehört, beim Hinfahren, aus dem Hebräerbrief den Anfang. Und dann, wo die Zeit erfüllt war, hat Gott vor allem durch Jesus Christus geredet. Aber es gibt Zeiten, wo Gott nicht so stark redet. Vier Fragen. Man hat in den Versen 10 bis 11 zentrale Fragen in den Raum gestellt. Wie lange, oh Gott, dürfen unsere Bedränger noch lästern? Wie lange dürfen die Feinde deinen Namen immer wieder verhöhnen? Warum greifst du nicht ein mit deiner starken Hand? Zieh sie doch aus deinem Gewand hervor und bereite ihnen allen ein Ende. Gott, wie lange erlaubst du im Wind, dass sie dich verspotten, dass sie dich lästern und höhnen? Zweitens, wie lange lässt Gott zu, dass sie seinen Namen ohne Ende verhöhnen. Drittens, wieso hat Gott seine Hand, seine starke, allmächtige Hand zurück und wehrt der Zerstörung nicht? Gott, wieso? Wieso hat er seine Hand im Hosensack? So kommt es ihm vor. Das ist die Not, die Asaf empfindet. Das Leiden macht die Menschen hellsichtig und die Welt durchsichtig. Das ist ein Satz von Viktor E. Frankl. Er ist der Gründer der Logotherapie und der Existenzanalyse. Er ist Jod. Er hat KZ-Erfahrung. Ich glaube, seine Familie ist dort im KZ umgekommen. Er hat überlebt. Und er hat sich viel Fragen gemacht. Was ist der Sinn vom Schrecklichen, vom Leiden? Das Leiden macht die Menschen hellsichtig und die Welt durchsichtig. Ja, was lernt uns die Pandemie, die wir drin erleben? Ich hatte Schadeuten, unsere Zerbrechlichkeit, unsere Endlichkeit. Wir haben nicht alles im Griff. Unser Wissen und das Wissen von unseren Fachleuten, von den führenden Leuten, von den Epidemiologen, Virologen und Infektologen, ist spruchstückhaft. Sie sind manchmal umeinander tappen. Man hat es nicht im Griff. Und so die erste Phase, die ersten drei Monate, so das Leben runtergefahren worden ist, haben wir plötzlich Zeit gehabt zum Nachdenken. Die Sinnfrage. Was ist wichtig im Leben? Was treibt mich? Was ist wichtig? Was ist überflüssig im Leben? Was gibt Mut? Was gibt Kraft zum Leben? Haben wir plötzlich Zeit gehabt, diese notvolle Zeit, hat das Leben verlangsamt und wir können nachdenken. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Trotz der Not, Ausrufezeichen. Aber wie? Wie hat der Asaf der Not trotzt? Der Asaf, er hat Hoffnung und Trost und Kraft und Lebenskraft gewonnen, indem er sich ganz bewusst auf Gott fokussiert hat. Auf Gottes Handeln in der Vergangenheit in seinem Volk. Verse 12 bis 18, das 17. Und doch ist Gott mein König, trotz all dem Elend. Schon seit frühester Zeit. Er vollbringt rettende Taten überall auf Erden. Du selbst hast durch deine große Macht das Meer geteilt und die Köpfe der Drachen, die sich aus dem Wasser erhoben, hast du zerschlagen. Dem Ungeheuer, Leviathan, hast du die Köpfe zerschmettert. Und dann gab es den wilden Tieren in der Wüste zum Fraß. Die Verse sind da spielig. Wie Gott das Rote Meer geteilt hat und Israel konnte fliehen, sicher das Rote Meer. Und dann der Pharao und seine Armee ist nachgekommen und dann hat Gott die Fluten zurückgeschickt. Er hat Drachen, hat er besiegt, ertränkt. Der Pharao und seine Armee ist zugrunde gegangen. Leviathan, Macht von den Ägyptern, war der Stör. Gott ist der Herr, ist grösser. Weiters im Text. Du selbst hast Quellen und Bäche hervorsprudeln lassen und Ströme, die nie versiegten, hast du ausgetrocknet. Ich denke, da denkt der Asaf an die Zeit, wo sie haben wir ins verheißene Land einziehen, vor dem Jericho. Dort war der Fluss gesehen. Hochwasser hast du dann gesehen. Und Gott hat den Fluss auströchnen. Oberhalb von Jericho ist scheinbar ein Erdbeben hat er geschickt und dann haben sie können durch den trockenen Jordan durchgehen, das ganze Volk. So ein Gott hat er vor Augen gehabt, wo nichts unmöglich ist. Dir gehört der Tag und auch die Nacht. Dem Mond und der Sonne hast du ihren Platz zugewiesen. Du selbst hast alle Grenzen der Erde bestimmt. Sommer und Winter hast du geschaffen. Auf das, auf den Gott, tut das auf jetzt seine Gedanken konzentrieren. Auf was könnten wir Christen, uns konzentrieren, blicken? In 2. Korinther 8,9 schreibt Paulus, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Es geht um Gnade von Jesus. Erstens, ja, um Gnade ist es ein Geschenk. Wir dürfen als Christen Tag für Tag als Beschenkte leben. Er ist es, wo uns jeden Morgen einfach die Augen auftut, wo uns jeden Tag neue Kraft schenkt für den Alltag, wo uns Mut gibt, den Alltag hineinzugehen. Durch seine Zusagen, im Wissen, er ist da, er ist mit uns, er begleitet uns, dort, wo ich auch nicht gehe. Gerade in der Herausforderung vom Alltag, vom Leben, zu wissen, er hat versprochen, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht alleine. Und besonders gerade in dieser schweren Zeit, in der Krise, hält er uns fest, trägt er uns. Was bedeutet Gnade? Zweitens, sein Opfer. In Jesus Christus wird deutlich, was Gottes Liebe ist. Der Paulus sagt, Jesus ist reich gewesen. Was meint er damit? Jesus Christus, bevor er Mensch geworden ist, ist er Mitschöpfer vom ganzen Universum im Himmel gesehen. Der Sohn Gottes, voller Herrlichkeit. Von der himmlischen Herrscher ist er angebetet worden. Er hat alle Gewalt über Himmel und Erde. Und weil Jesus uns so fest gern hat, hat er den ganzen Reichtum, die Herrlichkeit, die Stellung verloren, ist arm geworden, ist Mensch geworden. Weihnachten, in der Krippe. Er ist den Weg gegangen bis ans Kreuz. Er hat sein Leben für uns gelassen, hingegeben. Sein ganzes Leben ist Hingabe. Er hat nicht zuerst gefragt, was bringt es mir? Was nützt es mir? Dann wäre er wieder im Himmel geblieben, oder? Nein. Er hat Menschen gesehen, unsere Not, unsere Armut, unsere Sünde. Und die Liebe hat er zu uns getrieben. Er ist für meine und für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er ist arm geworden, damit wir reich werden. Unser Reichtum, wo Jesus am Kreuz geschaut hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er für alle Sünden der ganzen Welt, für all deine Sünden, die Sünden der Vergangenheit, die ich noch wieder mache. Für all die hat er zahlt, die ganze Weltschuld. Für das hat er zahlt, hat er Vergebung geschaffen. Es braucht kein zweites Opfer mehr. Und mit dem Reichtum sind wir beschenkt. Wir dürfen auf Gnade, auf Barmherzigkeit, auf Vergebung schauen. Sein Vergeben hat keinen Sinn. Wir müssen nicht zweifeln. Kann mir so Gott noch nicht vergeben? Nein. Er ist für die ganze Weltschuld gestorben. Und die Bibel sagt uns, und Jesus sagt uns das, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, dem sind alle Sünden vergeben. Wer an mich glaubt, ist das Kind Gottes. Mit Erbe. Wir sind Gottes Kind. Wir gehören zur Familie Gottes. Und die entscheidende Frage ist, ja, das ist der Kern vom Evangelium, das Ziel vom Evangelium. Die Frage, liebst du Jesus? Glaubst du an Jesus? Hast du das Geschenk, den Reichtum, den Jesus uns schenken will, hast du den Reichtum ergriffen? Und dann sagt die Bibel, glaube an Jesus, das Geschenk annehmen. Hast du ihn in dein Leben hineingelassen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn wir hier ein Ja haben, dann sind wir reiche Menschen, reiche Christus. Ich komme zum dritten Punkt. Trotz der Not, bet für dich und für deine Mitmenschen. Ruf Gott an in der Not. Das sind Verse 18 folgende. Denke daran, die Feinde verhöhnen dich. Sie sind ein gottloses Volk und lästern über deinen Namen. Gib uns nicht wie eine wehrlose Taube in die Gewalt dieser Raubtiere. Das Leben deines unterdrückten Volkes steht auf dem Spiel. Vergiss es nicht für immer. Blick wieder auf den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Denn in den dunklen Schlupfwinkeln des Landes herrscht treue Gewalt. Setz dich dafür ein, dass die Unterdrückten nicht beschämt davonschleichen müssen. Lass die Armen und Gebeugten wieder deinen Namen preisen. Erhebe dich, Gott, und kämpfe für dein Anliegen. Denk daran, dass törichte Menschen dich den ganzen Tag verhöhnen. Vergiss nicht das Geschrei derer, die sich dir widersetzen. Sie lehnen sich gegen dich auf und ihr lautes Toben nimmt kein Ende. Wer auf Gott schaut, auf seine Zusagen, auf seine Versprechen in der Bibel und zu Gott schreit, zu Gott betet, bekommt neue Lebenskraft. Und er bin nicht nur für sich, dass er existieren kann, sondern er kommt neue Lebenskraft über, dass er plötzlich von sich wegschauen kann, dass die Mitmenschen, die Nächsten, die in Not sind, die sieht und die er kann, packt dazu, hilft der Nächstenliebe, gut zu tun. Und etwas vom Besten, was er kann tun, was wir können tun, ist für die Mitmenschen in der Not beten. Trotz der Not. Bett, Fürbitt. Meine Lieben, wenn wir auf Gott schauen, auf den Allmächtigen, der plötzlich, ja, muss plötzlich das Notvolle, die Angst, hat plötzlich keinen Platz mehr in unserem Denken. Es wird leicht, es wird hell. Beim Vorbereiten von dieser Predigt haben wir überlegt, was ich da für einen Schluss machen soll. Und bei dann auch in der Stille so auf ein Vers gestossen, Psalm 29, 10 bis 11. Der Herr thront über den Fluten. Ja, der Herr sitzt auf seinem Thron für immer und ewig. Der Herr schenkt seinem Volk Kraft. Der Herr segnet sein Volk mit Frieden. Wenn wir auf das schauen, auf unseren allmächtigen Gott, auf unseren liebenden Gott, wo arm geworden ist, um uns reich zu machen. Ja, dann müssen die Flut in unserem Leben. Ja, dann können wir plötzlich auf der Flut laufen. An Gottes Hand. Er ist stärker. Ich bin hier erinnert worden an mein Lieblingslied, oder eines meiner Lieblingslieder. Aber der Herr ist immer noch größer, größer als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen, alles ist ihm untertan. Vom Gerhard Schnitter. Auf dem Predigtskript habe ich das Lied schnell abgedruckt. Ja, Wellen der Angst kommen auf mich zu, Wellen der Schuld überrollen mich. Und immer beim Refrain kommt der Refrain. Aber der Herr ist immer noch größer. Wellen der Sorge strömen durch den Tag. Aber der Herr ist größer. Wenn wir auf ihn schauen, dann wird's, kommt sein Frieden in unser Leben hinein. Probleme sind alle weg, aber sein Frieden. Seine Kraft in meinem Alltag. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen so einen Moment, immer wo der Frieden Gottes euer Herz erfüllt in eurer Alltagssituation. Amen.